Ihr habt vielleicht den Namen gelesen, Natalie Bisegger, keine Ahnung, wer das ist, aber ihr denke, ihr werdet sie kennenlernen. Ich hoffe, sie stellt sich noch etwas vor und ich freue mich, dass sie uns eine Botschaft bringt. Als Textlesung hat sie sich ausgesucht, Johannes 3, Vers 16. Ich glaube, niemand von uns braucht eine Bibel, um das zu lesen. Wollen wir den Vers zusammen rezitieren? Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ich wünsche Natalie Gottes Segen für ihre Botschaft.
Vielen Dank, liebe Hanni. Ja, für alle, die mich nicht kennen, die mich nicht einordnen können, ich bin in der Adventgemeinde Wetzikon aufgewachsen. Meine Mutter ist die Rosa Rondorf, die auch schon zuweilen mal hier war. Ich bin aufgewachsen mit Willi und Marta Zollika, mit Annemarie Colussi und ich denke, ihr kennt sie ja bestimmt alle oder hattet sie gekannt. Ich bin vor 1,5 Jahren in die Gemeinde Biel gekommen, wir mussten umziehen und da mein Mann aus dem Bernbiet stammt und auch immer da gearbeitet hat, haben wir uns entschieden, entweder im Zürcher Oberland was zu suchen oder hier im Berner Großraum Bern. Und wir haben was oberhalb an Biel in Orva gefunden, ein schönes Haus, wo wir uns sehr, sehr wohl fühlen. Und wir sind sehr liebevoll aufgenommen worden in die Gemeinde Biel, fühlen uns da sehr wohl. Auch die zwei jüngsten Kinder, die Amara und die Kira, die heute dabei sind. Und Chile hat mich eingeladen und ich freue mich sehr, dass ich mit dem Wort Gottes euch dienen kann heute. Ich möchte beginnen mit einer Vorstellung. Etwas, was wahrscheinlich schon jeder von euch einmal erlebt hat. Es kommt jemand auf dich zu und fragt dich, ob du dir vorstellen könntest, ein gewisses Amt zu bekleiden. Sei das eine Gesprächsleitung zu führen oder vielleicht in die Gemeindeleitung einzusteigen, Schatzmeister zu sein, Kindersabbatschule zu machen, irgendetwas. Und zu Beginn fragst du dich vielleicht, wie kommt die Person darauf? Also ich sehe mich eigentlich nicht darin, ich habe darüber noch überhaupt nie nachgedacht. Und du lächelst vielleicht ein bisschen verlegen und winkst mal ab. Aber die Person, die kennt dich und die erläutert dir auch, weshalb sie dich in diesem Amt sehen würde. Und sie bittet dich einfach, dass du dir das überlegst. Und genau das machst du. Du gehst nach Hause und du lässt dir das durch den Kopf gehen. Du fragst vielleicht deine Familie, was sie davon hält oder Freunde. Du legst es Gott im Gebet vor und so nach und nach kannst du dich mit diesem Gedanken eigentlich ganz gut anfreunden. Und irgendwann kommt dieser Tag, wo die Entscheidung fällt und du hast auch das Gefühl, dass Gott dir die Bestätigung gegeben hat, dass er dich darin sieht. Und so erwartest du eigentlich eine Nachricht, ein E-Mail, ein Telefonat, um dir zu gratulieren oder dich willkommen zu heißen in diesem neuen Amt. Aber es kommt leider alles anders. Es wurde jemand anders dafür gewählt, vorgesehen. Ja, das Kartenhaus, das bricht zusammen. Und vielleicht beginnen sich die Gedanken zu verselbstständigen. Vielleicht fängst du an zu denken, ich habe versagt. Oder ich habe Gott missverstanden. Oder einfach, ich genüge nicht. Liebe Geschwister, wer kennt sie nicht? Solche Gedanken, solche Enttäuschungen oder ähnliche im Leben. Und wie reagieren wir darauf? Wie reagierst du darauf? Vielleicht mit der Schlussfolgerung, ich genüge nicht oder ich bin nicht gut genug. Kennst du dieses Gefühl? Ich habe ein Buch gelesen von Tamira Horst. Das ist im Advent Verlag erhältlich. Das Buch heißt Du bist genug. Wertvoll, geliebt, berufen. Und ich lege es wirklich jedem sehr ans Herzen, das zu lesen. Ihr habt es ja jetzt nun wirklich nicht weit zum Advent Verlag. Tamira Horst. Und sie greift dieses Thema auf. Es ist ein überaus wertvolles Buch und ich möchte ein paar Gedanken daraus mit euch teilen. Die Aussagen und Rückmeldungen, die wir im Leben erhalten, immer wieder erhalten, hinterlassen einen Eindruck. Sie haben Kraft, und zwar enorme Kraft. Und wenn dieselben Aussagen immer wieder ertönen, dann können sie tiefe Furchen setzen, die wir dann irgendwann vielleicht sogar als Wahrheiten abspeichern. Unsere Wahrheiten, die können ganz unterschiedlich aussehen. Die können vielleicht sich irgendwann manifestieren. Ich bin nicht groß genug. Vielleicht bin ich auch nicht hübsch genug. Ich bin vielleicht nicht schlank genug oder schlau genug. Vielleicht auch nicht nett oder kompetent genug. Aber es kann auch ins Gegenteil sich auswirken. Es kann sein, dass ich zu laut bin, dass ich zu hektisch bin, vielleicht zu bunt, zu quirlig, zu introvertiert oder zu extrovertiert. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen und ich denke, jeder oder jeder von uns kennt sie, diese Gedanken. Gedanken, die uns dazu bringen, aufzugeben, uns zurückzuziehen oder mutlos zu dem Schluss zu kommen, dass wir nicht und niemals genug sein können. Oder aber sie bringen uns vielleicht dazu, so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Dann verstecken wir uns vielleicht hinter unserer Arbeit, hinter unseren Hobbys, unseren Freunden oder vielleicht auch hinter unserer Religion. Vielleicht engagieren wir uns übermäßig in der Wohltätigkeit. Einfach etwas, das uns ablenkt und uns keine Zeit zum Grübeln lässt. Und ich denke, wir alle haben eine Geschichte. Wir alle haben, wie wir immer so schön sagen, einen Rucksack oder ein Päckchen, das wir mittragen. Und dieser Rucksack wurde uns mitgegeben von unseren Eltern, von unseren Geschwistern, vielleicht von Sporttrainern, von Lehrern, von Verwandten, von Freunden oder Menschen, die es nicht so gut mit uns gemeint haben. Und später dann vielleicht von Vorgesetzten bei der Arbeit, von unseren Ehepartnern, Ehepartnerinnen, aber auch von unseren Kindern. Und unser Selbstbild baut darauf auf, wie andere und wir selbst uns und unser Versagen, unsere durchschnittlichen Leistungen und unsere Fehlentwicklungen bewerten. Auch Medien schaffen Bilder, denen wir nicht entsprechen können. Ich denke, wir kennen sie alle. Die Muskelmänner, die so schön posieren. Oder die Frauen mit ihren wohlgeformten Körpern in Bikinis. Traumhäuser, die wir uns nicht leisten können. Oder Luxuskarossen, in denen wir gerne herumfahren würden. Vielleicht einfach fröhliche Gesichter bei scheinbar glücklichen Familien. Es gibt aber auch viele Ereignisse, die uns negativ prägen, wie zum Beispiel, wenn Eltern sich streiten oder sich scheiden lassen oder wenn wir vielleicht missbraucht werden. Und so denken viele Kinder, wenn ich nur ein besseres Kind, anständiger, ruhiger, angepasster gewesen wäre. Oder vielleicht als Erwachsener, wenn ich mich mehr angestrengt hätte, die Bewerbung schöner geschrieben hätte. Und ich behaupte mal, dass niemand durchs Leben geht, ohne von Botschaften verletzt zu werden, die unser Herz verwunden und das uns das Gefühl geben, nicht gut genug zu sein. Aber woher wissen wir denn jetzt, wann wir genug, beziehungsweise wenn wir gut sind? Wer legt fest, was genau genug ist? Sollten wir denn nicht wenigstens wissen, wenn wir uns so anstrengen, wenn wir alles dafür tun, bis wir das Ziel erreicht haben, dass wir wissen, wann es denn genügend ist? Ich habe mal mir das Vergnügen bereitet, um bei Google die Definition genug eingegeben. Und da erscheint zur Antwort, das ist die Grenze eines bestimmten Maßes zu erreichen oder zu überschreiten. Aber wer bestimmt denn jetzt genau das Maß? Sind es meine Prüfungsergebnisse oder vielleicht mein beruflicher Titel? Ist es vielleicht mein Chef oder der Prediger von meiner Gemeinde, meine Familie, am Ende vielleicht sogar ich selbst? Traue ich mir selbst zu, richtig einzuschätzen, ob ich gut genug bin oder nicht? Weil oft neigen wir ja dazu, mit uns viel härter ins Gericht zu gehen als mit anderen. Also ich erlebe das oft bei mir, dass ich mit anderen viel gnädiger bin als mit mir selber. Vielleicht kennt der eine oder andere das ja auch. Und wir reden uns vielleicht dann ein, dass wir den Anforderungen nicht genügen. Und deshalb müssen wir uns einfach mehr anstrengen. Wir müssen klüger, schlanker, wir müssen freundlicher sein, wir müssen effizienter sein. Oder aber wir müssen einfach mehr tun. Wir müssen mehr Geld verdienen. Wir müssen mehr für unsere Kinder tun, mehr für unsere Gemeinde tun, uns noch mehr einsetzen. Unser Streben nach Perfektion hat etwas Gutes für die Wirtschaft. Für die Wirtschaft, für die Sportclubs, für die Schönheitsindustrie. Die profitieren von unserem Streben. Aber dabei belastet es unsere Herzen. Aber warum sind wir so getrieben? Lasst uns doch zum Anfang der Geschichte gehen. Was haben Adam und Eva gefühlt, als sie von der verbotenen Frucht gegessen haben? War das nicht Scham? Genau, Scham. Das ist das tiefliegende Problem, das auch uns verfolgt, bis heute. Die Scham bringt uns dazu, uns durch unser Versagen und unsere Unzulänglichkeiten zu definieren. Wir versagen und die Scham sagt uns, dass wir Versager sind. Wir enttäuschen jemanden und die Scham lenkt unsere Aufmerksamkeit von unseren falschen Handlungen auf das Gefühl, als Person falsch zu sein. Eva hatte falsch gehandelt, daran, da sind wir uns einig und Adam auch. Aber sie haben ihre falschen Handlungen bei Gott nicht entschuldigt. Ihr kläglicher Versuch, jemandem anderen die Schuld zuzuschieben, ist gescheitert. Tatsache ist, sie haben sich abgrundtief geschämt. Als Person. Und deshalb auch das Versteckspiel. Das Feigenblatt, um ihre, so sagt man ja auch heute noch, ihre Scham zu verdecken. Scham bringt uns also dazu, uns nicht zu mögen, uns zu quälen und manchmal uns sogar zu hassen. Aber Gott will nicht, dass wir uns hassen oder uns sogar selbst quälen. Er liebt uns. Er hat uns geschaffen. Er hat Pläne für uns geschmiedet und er ist für uns gestorben. Das haben wir heute auch in der Lektion wieder gelesen. Für jeden Einzelnen von uns ist er gestorben. Und er sehnt sich danach, dass wir uns durch seine Augen sehen. Gott nennt dich sein Kind. Unabhängig davon, ob dein biologischer Vater oder deine biologische Mutter dich gewollt hat oder nicht. Ob sie Pläne für dich gemacht haben oder nicht. Denn Gott hat es getan. Er möchte, dass du dich durch seine Liebe definierst. Also wenn er, der Schöpfer, mich geschaffen hat, wenn ich sein Werk bin, darf nicht auch er bestimmen, wann ich gut genug bin? Bestimmt nicht er das Maß? Schlagen wir doch zusammen mal Epheser 1 auf und lesen dort die Verse 4 bis 6. Das passt ja gut jetzt zu der Lektion, die wir in diesem Vierteljahr lesen. Wir haben ja den Epheser. Schlagen wir den Epheser 1 auf und lesen dort die Verse 4 bis 6. Ich lese aus Neues Leben. Epheser 1, Vers 4 bis 6. Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen, und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch den geliebten Sohn so reich beschenkt hat. Gott liebt dich. Er dachte über dich nach, er plante und er schuf dich. Versagen wir oder leben nicht nach seinem Plan? Ja, klar, jeder von uns. Aber das wusste er bereits vorher. Deshalb hat er seinen Sohn gesandt, der für uns starb. Und wenn Gott uns jetzt ansieht, dann sieht er uns durch die Augen von seinem geliebten Sohn. Er sieht uns durch Christi Opfer hindurch. Und durch die Gerechtigkeit Christi werden wir begnadigt vor Gott stehen, als ob wir niemals gesündigt hätten. Ist das nicht toll? Gott sehnt sich danach, dass du und ich daran glauben, dass wir genug sind, seinetwegen. Und dabei hat Gott keine Mühe gescheut, uns seine Liebe zu zeigen. Er hat Himmel und Erde für uns geschaffen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ab und zu überlege ich mir so, ja, wie die das zusammen gemacht haben. Wie könnte das zu und her gegangen sein bei der Schöpfung, bei der Planung? Was haben sie zusammen diskutiert? Wie soll das Grün von den Bäumen sein, von der Wiese? Was für Tiere? Was hättest du Spaß, Jesus? Was meinst du? Ne? So ein Pfau wäre doch mal cool, oder? Der sieht nicht nur von vorne schön aus, wenn er seinen Rad schlägt. Nein, ein Pfau sieht von hinten genauso schön aus. Habt ihr das mal bemerkt? Das ist irrsinnig. Also wenn wir die Tiere, die Pflanzen betrachten in ihrer Exaktheit, in ihrer Genauigkeit, in diese winzigen Details, die man zum Teil nur sieht, wenn man ganz nah herangeht. Und ich denke mir, das hätte ja nicht sein müssen. Also ich meine, einfach eine Blume in Rot. Ne? Aber nein, da gibt es noch so Zeichnungen, vielleicht in einer anderen Farbe. Es gibt noch so kleine Härchen dran. Ich habe keine Ahnung für was. Aber ne, dass wir nicht aus dem Staunen herauskommen, ich finde das fantastisch. Er hat was gemacht, wo wir erkennen, wie sehr er uns liebt, wie sehr ihm daran gelegen ist, dass wir seine Liebe zu uns sehen. Nebst dem, dass er einfach extrem kreativ ist. Und warum hat er das gemacht? Weil Gott uns liebt. Er wollte, dass wir Frieden spüren, wenn wir zum Beispiel dem Wellenrauschen zuhören oder durch die Wälder streifen. Dass wir Freude empfinden auf dem Rücken eines Pferdes oder beim Schnorcheln unter Wasser. Oder dass unser Atem stockt bei der Betrachtung und der Größe der Majestät seiner Berge. Niemand hat dich je so sehr geliebt, wie er es tut. Und niemand hat je für dich getan als er. Aber warum haben wir trotzdem so große Probleme, diese bedingungslose Liebe mit unseren Gefühlen und unserem Verstand für uns in Anspruch zu nehmen? Wir leben in einem Kampf, das sind wir uns bewusst. Unsere Trennung von Gott wird durch Satan schamlos ausgenutzt. Und ich meine wirklich schamlos, denn Satan kennt keine Scham. Aber er bringt uns durcheinander. Er ist unser Feind. Er kommt, um zu rauben, um zu morden und zu zerstören. So lesen wir es in Johannes 10, Vers 10a. Wir werden sogar davor gewarnt, dass er wie ein brüllender Löwe umherstreift und nach einem Opfer sucht, das er verschlingen kann. Lesen wir zusammen in 1. Petrus 5, Vers 8. In 1. Petrus 5, Vers 8. Da lesen wir, seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind, gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Er möchte rauben, morden, zerstören, verschlingen. Und ich denke, wir alle, davon gehe ich mal aus, wissen um den Feind. Aber viel zu selten nehmen wir seine Angriffe wahr. Und ich möchte damit auch nicht sagen, dass wir uns viel öfters mit ihm beschäftigen sollen, überhaupt nicht. Aber wir hören doch oft seine Lügen und glauben, dass sie die Wahrheit sind. Wir vergessen, dass der Feind uns verschlingen möchte, dass er unsere Beziehung zerstören möchte. Wir haben das in der Sabbatschule, ist das aufgekommen, eine Beziehung zu Gott zu haben. Um das geht's doch. Und die möchte er zerstören, unsere Beziehung zu Gott. Er freut sich darüber, wenn wir ihn vergessen, ignorieren oder einfach klein machen. Und er arbeitet hart daran, dass wir ihn nicht als ernste Bedrohung wahrnehmen. Er freut sich, wenn wir denken, dass es ihm nur um unsere sogenannten kleinen Sünden geht. Vielleicht Dinge zu tun, die schlecht für uns sind oder zu denken. Aber es geht ihm um viel, viel mehr. Er will uns vollständig vernichten. Wir haben gesagt, er möchte rauben, morden, zerstören, verschlingen. Kann es sein, dass er dabei zwei Ziele verfolgt? Erstens, uns davon abzuhalten, Gottes Wort über uns zu glauben und uns so daran zu hindern, das Leben zu führen, zu dem Gott uns geschaffen hat. Und zweitens, unseren Glauben daran zu zerstören, dass Gott genau so ist, wie er gesagt hat. Dass Gott auf die Art und Weise liebt, wie er es versprochen hat und dass er das tun wird, was er uns auch zugesagt hat. Damit, wenn er das erreicht, kann er uns nämlich alles nehmen, der Feind. Wirklich alles. Hat er nicht auch so begonnen, damals? Hat er nicht von Anfang an Adam und Eva davon überzeugen wollen, sie müssten die Frucht unbedingt essen, um wahres Leben zu entdecken, um genug zu sein? Dass Gott ihnen etwas vorenthalten möchte? Oder es nicht gut mit ihnen meinte? Seit damals belügt er uns und stellt sowohl Gott als auch uns verzerrt dar. Die Angriffe des Feindes, die beginnen, sobald wir geboren sind. Denn wir erinnern uns, er geht umher wie ein brüllender Löwe. Und er sucht nach einem Opfer. Er hat Geduld. Er hat sehr viel Geduld. Und er wartet in Ruhe ab, bis er den passenden Moment gefunden hat. Und dann sprintet er los, schnappt zu und versucht zu töten. Und wenn er erst einmal eine Schwäche gefunden hat, und ich denke, davon haben wir alle eine, mindestens eine, dann setzt er seine Angriffe auf diesen Punkt unbarmherzig fort. Bei mir war es lange Zeit die Angst, zu wenig wert zu sein, um von einem Mann geliebt zu werden. Mit der Zeit habe ich realisiert, dass das nur ein Symptom war. Denn eigentlich lag die Ursache viel tiefer in meiner Geschichte verwurzelt. Ich habe meine Mutter nie kennengelernt. Ich weiß, dass viele, viele Menschen in Adventgemeinde mit meiner Mutter in Kamerun waren, auf einer Missionsstation. Sie war ja als Krankenschwester tätig. Und da hat sie auch meinen Vater kennengelernt. Das Einzige, was ich von meinem Vater habe, sind Fotos, die ich mir sehr gerne und sehr oft angeschaut habe, inzwischen ein bisschen weniger. Er ist also nicht gestorben, mein Vater, aber er ist nicht nachgekommen in die Schweiz, so wie es eigentlich ausgemacht war zwischen ihm und meiner Mutter. Es mag gute Gründe dafür gegeben haben, das mag so sein. Vielleicht hatte er Angst, in ein fremdes Land zu kommen, ohne zu wissen, was auf ihn wartet. Er war noch sehr jung, ich würde mal sagen, so um die 20 Jahre alt. Genau wissen wir das nicht. Aber vielleicht wollte er auch seine Eltern oder Geschwister nicht alleine zurücklassen. Oder er musste vielleicht sogar für sie sorgen, ich weiß es nicht. Aber als Kind und auch später als Erwachsene habe ich nur eins verstanden. Ich war zu wenig wichtig für meinen Vater. Ich war zu wenig Grund, um in die Schweiz zu reisen. Und so ging es mir sehr, sehr lange. Auch mit 20 und mit 30 noch. Ich habe mir gedacht, wenn ich ihm wichtig wäre, dann hätte er auch nach 20 oder 30 Jahren ja schließlich noch in die Schweiz reisen können. Ich hätte keine Kosten und Mühen gescheut. Ich selbst habe ihn auch versucht zu finden. Aber mein Vater heißt Ramadan Durandi. Das ist in Kamerun ein Name wie hier Peter Meyer oder Rolf Müller. Wenn ihr mal das Telefonbuch aufschlagt, dann seht ihr so die Erfolgsquote. Ohne Geburtsdatum ist das also eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und sie haben lange, lange Bürgerkrieg dort gehabt. Ich wusste nicht, lebt er überhaupt noch. Wir haben nie Kontakt zu irgendjemandem dort gehabt. Meine Mutter hat inzwischen auch keinen Kontakt mehr gehabt. Für mich war das einfach ein Weg in die Leere. Aber all diese Jahre habe ich mir immer wieder gewünscht und vorgestellt, er würde stattdessen plötzlich vor der Tür stehen. Tränen überströmt, weil er mich so sehr vermisst und jetzt endlich gefunden hat. Und vielleicht kennt ihr die Sendungen, wo vermisste Menschen zusammengeführt werden, wo gesucht wird und alles unternommen wird, dass nach jahrelanger Vermisstheit diese wieder glücklich zusammengeführt werden. Und ich habe mir immer gewünscht und vorgestellt, dass Menschen, die mich kennen, wie meine Familie oder Freunde, das für mich erledigen. Weil sie wissen nach der Sehnsucht. Aber nein, das ist so nicht gekommen. Aus welchen Gründen auch immer. Heute hat jemand in der Lektion gesagt, auch wenn unsere Gebete nicht erfüllt werden, müssen wir Gott darauf vertrauen, dass es so für uns das Beste war. Aber ich redete mir ein, dass ich es nicht wert bin. So redete mir zumindest der Feind ein. Und so übertrug ich das auf die Männer in meinem Leben. Von außen sah mir das niemand an. Und ich war froh und dankbar, wenn sich ein Mann überhaupt für mich interessierte, mit mir zusammen sein wollte. Einen minimalen Wert in mir sah. Und das testete ich. Ich testete, wie weit ich gehen konnte. Wie mies ich ihn behandeln konnte, bis er mich verlässt. Bis er mir seine Liebe kündigt. Nun, das habe ich natürlich nicht ununterbrochen gemacht, das wäre ein bisschen auffällig gewesen. Ich konnte also durchaus sehr liebenswürdig und charmant sein. Aber immer wenn ich unsicher wurde oder wenn mein Gegenüber mir langweilig wurde, dann habe ich die Beziehung beendet. Denn ich wollte ja nicht diejenige sein, die verlassen werden würde. Und so wurde ich auch nie verlassen. Ich habe immer vorher die Reißleine gezogen. So habe ich mich vor dem Schmerz, abgelehnt zu werden, geschützt. Vor dem Schmerz, zu wenig wert zu sein, um mit mir zusammen zu bleiben oder vielleicht um mich zu kämpfen. Nach all den Jahren hat Gott den Stachel in seiner Güte entfernt. Und es ist eine Narbe zurückgeblieben, wie von jeder Wunde, und juckt ab und zu immer noch. Aber er hat mir vor 10 Jahren einen Mann geschenkt, den ich so lieben kann, wie er ist, und dem ich offensichtlich genug bin und der es aushält, meine juckende Narbe von Zeit zu spüren. Und Satan feiert seine Siege immer dann, wenn wir seine Lügen über uns und über Gott glauben. Und wir erlauben ihm, uns von dem Punkt, an dem wir eine Lüge glauben, langsam dorthin zu führen, wo wir sie als Tatsache unserer selbst akzeptieren. Wo wir uns ganz mit ihr identifizieren und sie schließlich unser Leben bestimmt. Aber die Wahrheit, meine Lieben, ist, Satan gewinnt viele Schlachten, aber den Krieg, den hat er längst verloren. Und er fürchtet sich vor uns, von jedem von uns. Aber du fragst dich vielleicht jetzt, was? Satan sich fürchten vor uns? Wieso? Hat keinen Grund dazu, ich bin doch viel zu klein. Wieso sollte er Angst haben vor mir? Ich bin doch nichts Besonderes, das ist doch alles Blödsinn. Nein, meine Lieben, das ist es nicht. Er fürchtet sich vor dem, was du tun wirst, wenn du Gottes Worten über dich und über sein Wesen glaubst. Er fürchtet sich davor, dass andere Menschen Gott durch dich kennenlernen. Der Feind will nicht, dass wir so leben, als ob irgendetwas davon wahr wäre, was Gott über uns sagt. David schreibt im Psalm 139, Vers 5, Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und im Vers 14 schreibt er weiter, ich danke dir dafür, dass ich so erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Sherry Rose Shepherd, vielleicht kennen Sie die einen unter euch, schreibt in ihrem Andachtsbuch meine geliebte Tochter dazu, meine geliebte Tochter, und ich ergänze mein geliebter Sohn, ich liebe das, was ich geschaffen habe. Ich bin völlig begeistert von dir. Du brauchst niemals unsicher zu sein, weil du das Gefühl hast, dass du nicht hübsch genug, sportlich genug, klug genug und etc. bist. Ich habe dich nach meinem Bild geschaffen und deine Einzigartigkeit ist ein Geschenk von mir. Es gibt niemanden, der genauso ist wie du. Und ich habe dir nicht deshalb das Leben geschenkt, damit du dich in eine von Menschen geschaffene Form pressen lässt. Du bist ein Königskind, aber du wirst diese Wahrheit nicht entdecken, wenn du in den Spiegel blickst und dich mit anderen vergleichst. Lass mich dein Spiegel sein, dann werde ich dir deine wahre Schönheit zeigen. Je länger du mich anschaust, desto deutlicher wirst du erkennen, wie kunstvoll ich dich geschaffen habe. Je eher du dich selbst so siehst, wie du wirklich bist, desto eher kannst du deine Regentschaft als Königstochter oder als Königssohn antreten und damit beginnen, deine Lebensaufgabe zu erfüllen. Lasst uns doch Gottes Wort über uns glauben. So werden wir erfüllt von Friede, von Freude, von Hoffnung, von Mut und von Zuversicht. Weil damit können wir etwas bewegen. Ja, wir sind nicht genug. Nicht aus uns selber heraus. Aber Gott ist für uns gut genug. Er macht uns gut. Dafür hat sein Sohn Jesus Christus sein Blut am Kreuz gelassen. Und er möchte nicht, dass wir uns selbst optimieren. Das ist der Tenor der Welt heute, Selbstoptimierung. Aber das möchte Gott nicht für uns. Er wünscht sich, dass wir unsere Probleme und unsere Kämpfe zu ihm tragen, ans Kreuz, mit ihm darüber sprechen, unsere Scham und Schuld an ihn ausliefern. Und Gott hat versprochen, dass er uns vollkommen und heilig in seiner Liebe machen wird. So lesen wir es auch in Epheser 1,4, wie er uns in ihm, Christus, auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Gott hat auch verheißen, dass er das gute Werk in uns vollbringen wird. Das lesen wir in Philipper 1, Vers 6. Weil ich, Paulus, davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Halten wir daran fest, bis auf den Tag Jesu Christi. Unser Versagen definiert nicht, wer wir sind. Gott liebt uns. Gott liebt dich. Er lässt dich genug sein und er ist dabei, an und mit dir zu arbeiten. Genau in diesem Moment arbeitet er daran, dich in seiner Liebe wachsen zu lassen, dich zu ihm zu ziehen. Er liebt dich mit einer unfassbaren, völligen, unendlichen und unvergleichlichen Art von Liebe, die nur er geben kann. Denn er ist Liebe. Gott hat dich bereits angenommen, so wie du bist. Vertraue ihm. Er kennt dich besser und liebt dich trotzdem mehr als irgendjemand selbst. Ich habe euch an einem Teil meiner Geschichte teilhaben lassen. Und ich bin heute dankbar, dass ich wissen darf, es wird eine Familienzusammenführung geben. Denn meinem himmlischen Vater bin ich so viel wert, dass er für mich gestorben ist. Ich bin ihm so viel wert, dass er mich bei sich haben möchte und dass er mit mir leben will. Das gilt für uns alle. Wir sind Töchter und Söhne Gottes. Wir sind sein Ein und Alles. Wir sind gut genug. Amen.